Ja, einen schönen guten Morgen von mir. Heute ein König ist das Thema. Wer oder was kommt auf uns zu? Ja, geht es uns vielleicht ähnlich wie Frau Meier im Friseursalon, dass wir manchmal angesichts der Zustände in dieser Welt auch fragen, wo das noch hinführen soll? Wünschen wir uns vielleicht manchmal angesichts unserer eigenen Ohnmacht auch stärkere Politiker oder einen stärkeren Gott? Naja, und da uns Deutschen noch im Nacken sitzt, wohin der Ruf nach einem starken Mann führen kann, wünschen wir uns vielleicht auch einen, wie Frau Meier, der anders ist, der mitfühlend ist, tatsächlich die Herzen erwärmt. Wünschen wir uns auch einen stärkeren Gott, der seine Autorität, seine würdige Autorität geltend macht, der relevant ist, der auf den Tisch haut und die Dinge klarstellt, verändert, möglichst in einem Augenblick, damit wir es vielleicht leichter haben und nicht so steinige Wege der persönlichen Veränderung oder der barmherzigen Liebe suchen und gehen müssen. Hat der Ruf nach Gott vielleicht auch die zweckmäßige Seite, dass wir wollen, dass uns etwas erspart bleibt? Heute wird überall auf der Welt Palmsonntag gefeiert. Jesus als König. Darf Jesus heute, nur heute oder auch grundsätzlich unser König sein? Teilen wir, wie es in der König-Pilsener-Werbung heißt, nur mal Königsmomente? Oder folgen wir Jesus als König? Ich möchte heute mit uns Lukas Kapitel 19 anschauen. Und bevor Jesus nach Jerusalem reitet, gibt es eine Vorgeschichte. Da ist diese Zachäus-Geschichte. Jesus sagt in Vers 9 zu dem korrupten Zolleinnehmer: Heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Und im nächsten Vers, Vers 11, hören wir: Die Leute hörten Jesus aufmerksam zu. Sie meinten, Gottes neue Welt würde sichtbar kommen, sobald Jesus in Jerusalem eintraf. Und weil Jesus wusste, was sie dachten, erzählt er daraufhin erst noch ein Gleichnis von einem Fürst, der eine weite Reise antrat, der zum König gekrönt werden sollte, seinen Leuten Geld anvertraute, das sie gewinnbringend einsetzen sollten. Und da heißt es dann in Vers 14, viele Bürger des Landes schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her mit der Erklärung, diesen Mann werden wir nicht als König anerkennen. Und dann heißt es in Vers 15, trotzdem wurde er gekrönt. Jesus stellt mit diesem Gleichnis klar, dass er erzählt, dass dieser König in der Geschichte als wahrer König gekrönt werden würde, egal wer ihn anerkennen würde, egal wie die Lage dafür scheinen würde. Der wahre König wird ganz gewiss unbeirrt gegen allen Widerstand seine Herrschaft antreten. Und damit verweist Jesus auf sich. Am Ende heißt es schon im Propheten Jesaja, werden sich einmal alle Knie vor Jesus beugen, egal wie der Augenschein ist. Und unmittelbar im Anschluss an die Geschichte, die Jesus erzählt von dem König, der seine Herrschaft antreten wird, bricht er selber tatsächlich auf und geht seinen Weg nach Jerusalem. Und wir lesen dann ab Lukas 19, Vers 28, nachdem Jesus diese Geschichte erzählt hatte, brach er nach Jerusalem auf. In der Nähe der Dörfer Bethphage und Bethanien, die beide am Ölberg liegen, schickte er zwei seiner Jünger voraus mit dem Auftrag, geht in das Dorf dort vorne. Gleich am Eingang werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Auf ihm ist noch nie jemand geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Damit knüpft Jesus an die Prophetenvorhersage aus Sacharja Kapitel 9, Vers 9. Da heißt es, freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. Jesus knüpft also daran an und er sagt seinen Jüngern, Lukas 19, Vers 31, sollte jemand fragen, was ihr da macht, ich meine, man kann ja nicht einfach irgendeinen Esel losbinden, dann sagt einfach, der Herr braucht ihn. Die Jünger fanden den Esel, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Als sie ihn losbanden, fragten die Besitzer, was macht ihr denn da? Sie antworteten, der Herr braucht ihn. Dann brachten sie den Esel zu Jesus. Einige legten dem Tier ihre Mäntel auf den Rücken, bevor sich Jesus darauf setzte. Auf dem Weg nach Jerusalem breiteten die Menschen ihre Kleider als Teppich vor Jesus aus. Das war eine Geste, die erinnert ans Alte Testament, und die Schriftkundigen wussten, das klingt an die Geschichte von König Jehu, der auf diese Weise einmal empfangen worden war. Kleider als Teppich ausbreiten, das war ein Zeichen dafür, einen bereits zum König Gesalbten gebührend zu empfangen. Und wenn wir das Johannesevangelium dazu nehmen, dann steht dort in einigen Versen beschrieben, da nahmen die Menschen Palmenzweige, liefen Jesus entgegen und riefen ihm begeistert zu, gepriesen sei Gott, gelobt sei, der in Gottes Auftrag kommt, der König von Israel. Und was sie da jubeln und singen, das ist ein Zitat aus Psalm 118, Vers 26. Und dieser Psalm war ein Dankpsalm nach einem Sieg. Dort werden Priester und das Volk fröhlich darüber, dass ein Sieg errungen ist, und sie feiern den Boten Gottes, der den Sieg errungen hat, mit Zweigen in den Händen. Und dieser Psalm weist dann auch prophetisch schon darauf hin, auf den Boten Gottes, der einmal der Grundstein für alles werden wird. Die Menschen nehmen, indem sie diesen Psalm gerade in dieser Situation singen und Jesus zujubeln, auf ihn beziehen, Jesus als Sieger seiner Mission prophetisch vorweg. Im Johannesevangelium wird weiter berichtet, Jesus ritt auf einem Eselsfohlen in die Stadt. Damit erfüllte sich das Prophetenwort, fürchte dich nicht, du Stadt auf dem Berg Zion, dein König kommt. Er reitet auf einem Eselsfohlen, doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, begriffen sie, dass sich an diesem Tag die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllt hatte. Alle, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und wieder zum Leben erweckt hatte, hatten das weitererzählt. Und deswegen liefen Jesus auch so viele Menschen entgegen. Sie wollten den Mann sehen, der solche Wunder vollbrachte. Nur die Pharisäer warfen sich gegenseitig vor: Nun seht ihr, dass ihr so nichts erreicht. Alle Welt rennt ihm hinterher. Also zwischen der jubelnden Menge waren auch Menschen, die skeptisch waren, denen das nicht passte. Aber Lukas, Kapitel 19, Vers 37, schreibt weiter: Als sie auf der Höhe des Ölbergs angekommen waren, jubelten und sangen die Menschen. Sie dankten Gott für die vielen Wunder, die Jesus getan hatte. Laut sangen sie, gelobt sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Lob und Ehre dem Allerhöchsten. Empört riefen einige Pharisäer aus der Menge: Lehrer, verbiete das deinen Jüngern. Jesus antwortete ihnen nur: Glaubt mir, wenn sie schweigen, dann werden die Steine am Weg schreien. Was kommt da auf uns zu? Ein leidenschaftlicher König können wir zunächst festhalten. Jesus ist ein leidenschaftlicher König in mehrfacher Hinsicht. Wir erleben ihn dann im nächsten Vers, Vers 41, als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie. Wenn du doch nur erkannt hättest, was dir Frieden bringt, rief er. Und in Vers 44, warum hast du die Gelegenheit nicht genutzt, die Gott dir geboten hat? Das erinnert an den Propheten Jeremia, der schon in Jeremia 13, Vers 15 und 17 über die verpassten Gelegenheiten zur Umkehr und den Schaden, der dadurch entsteht, schreibt. Er schreibt, der Herr hat zu euch gesprochen, seid nicht überheblich, sondern hört genau zu, nehmt es euch doch zu Herzen, ehrt Gott den Herrn. Doch wenn ihr seine Warnungen in den Wind schlagt, werde ich heimlich über euren Hochmut weinen. dann kann ich meine Tränen nicht mehr zurückhalten. Das schreibt damals der Prophet Jeremia. Und Jesus weint über die Not der Stadt, über die Not der Menschen. Liebe lässt Freiheit. Wir haben letzten Sonntag gesehen, dass Gott uns eine große Freiheit ermöglicht. Aber darin trägt Gott auch den Schmerz, das ganze Elend kommen zu sehen und zuzusehen, wie Menschen in ihre Not rennen. Was kommt da für ein König auf uns zu? Jesus ist definitiv ein leidenschaftlicher König. Er fühlt im tiefsten mit seinem Volk. Er fühlt mit ihnen und er leidet um sie. Und er wird für sie ans Kreuz gehen. Und Jesus ist auch in anderer Hinsicht ein leidenschaftlicher König. Nicht nur jemand, der weinen kann, der starke Emotionen hat und zu Tränen gerührt ist, sondern in Vers 45 lesen wir, wie er in seiner Liebe zornig wird. Kaum hatte Jesus den Tempel betreten, da begann er, die Händler hinauszujagen. Und er rief: Ihr wisst doch, was Gott in der Heiligen Schrift sagt. Mein Haus soll ein Ort des Gebets sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Was ist Jesus für ein König? Jesus ist definitiv ein leidenschaftlicher König. Er ist zutiefst betroffen und aus Liebe packt ihn auch der Zorn. Er ist nicht harmlos sanftmütig. Nein, er macht seinen Anspruch geltend. Jesus reitet als König nach Jerusalem ein und er wird als König gefeiert, zumindest an dem Tag. Die Menge tobt, als er näher kommt. Das war der Augenblick, auf den viele gewartet hatten. Die alten Lieder fielen ihnen wieder ein, wie wir schon gesehen haben, Psalm 118. Und sie sangen und sie jubelten, sie lachten. Endlich würden ihre Träume wahr werden. Doch dieser König in ihrer Mitte sang nicht mit. Als er die Menschen und die Stadt sieht, weint er. Ihre Träume würden wahr werden, aber ganz anders, als sie es erwartet hatten. Jesus war nicht der König, den sie erwartet hatten. Er war keiner von den bekannten Monarchen, die auf Juwelen besetzten und Elfenbein geschmückten Thronen saßen und auf sanftenen Sänften ihre Weisheit kundgaben. Er war auch nicht der große Kriegerkönig, der sie von den Römern befreien würde, bis an die Zähne bewaffnet und mit Trophäen geschmückt, wie es schon manche Kriegerkönige gegeben hatte. Er trommelte keine Armee zusammen und er ritt nicht an der Spitze einer Schlacht. Jesus kommt auf einem Esel. Jesus weint über das Reich, das viele nicht zulassen wollten. Und er weint über das, was deshalb kommen würde. Jesu Ankunft in Jerusalem, nur wenige Tage vor seinem Tod, ist eine der bekanntesten Szenen aus seiner Lebensgeschichte. Aber worum geht es denn eigentlich? Jesus ist viel mehr, als wir uns oft vorstellen können. Ein Vergleich: Mein Laptop kann eine Menge komplexer Aufgaben lösen, aber ich gebrauche ihn vorwiegend für 3 ganz simple, bescheidene Dinge. Texte verfassen, E-Mails lesen und hin und wieder mal eine Internetrecherche, um ein paar Bilder für die Predigtfolien zu finden. Wenn mein Laptop eine Person wäre, würde sie sich vermutlich weit unter Wert behandelt fühlen, weil das Potenzial nicht im Mindesten ausgereizt wird von mir. Jesus hätte das Recht, frustriert zu sein, weil der Jesus, den es zu entdecken gibt, viel liebevoller, viel größer, viel wichtiger, viel gewaltiger und viel ehrfurchtgebietender ist, als wir uns oft vorstellen. Jesus redete und handelte so, als wäre er bereits an der Macht. Immer wieder kündigte er an, dass Gottes Reich mit ihm angebrochen sei. Er tat Dinge, von denen Menschen glaubten, dass sie nicht getan werden dürfte. Er erklärte das Leben völlig neu und er sagte, dass er das Recht hätte, das zu tun. Er war nicht nur ein Lehrer, davon gab es viele. Nein, er verhielt sich so, und zwar so souverän, als sei es sein natürliches Recht, seine Pflicht, die Dinge in die Hand zu nehmen und neu zu ordnen und in Ordnung zu bringen. Und nach seiner Auferstehung verkündigten genau das seine Anhänger in der Welt, im Römischen Reich, dass Jesus tatsächlich der König ist, der an der Macht ist. Und weil sie glaubten, dass er wirklich der König ist, durchzog das alle Bereiche des Lebens. Die Christen prägten die Politik, die Philosophie, die Kultur. Sie prägten das, was wahres Menschsein bedeutet, Werte. Wenn Jesus tatsächlich an der Macht ist, auch in unserem Leben, dann ändert sich alles. Um zu verstehen, was es bedeutet, dass Jesus König ist, müssen wir verstehen, was die Bewohner Palästinas damals dachten, damit wir die Bilder richtig verstehen. Wenn wir Jesus verstehen wollen, dann müssen wir den Unterschied verstehen zwischen unserer Welt heute und seiner Welt. Erstens, Jesus kommt als König, ein neuer Raum ist eröffnet. Gottes Gegenwart. Jesus ist der wahre Tempel. Die meisten Menschen in der heutigen westlichen Welt denken, bei Geografie geht es bloß um Orte auf einer Landkarte. Jeder Sinn für heilige Orte ist uns längst abhanden gekommen. Ein Gebiet ist weiter nichts als mehrere Grundstücke, die man bebauen oder ausbeuten, kaufen oder verkaufen kann. Demgegenüber haben aber Kartografen jahrhundertelang Jerusalem in den Mittelpunkt der Erde gerückt. Und das entsprach dem, was Juden glaubten. Besonders was den Tempel anging. Der war das Zentrum von allem, eigentlich das Zentrum der Welt, der heiligste Ort auf Erden. Und ganz im Gegensatz zu heiligen Städten anderer Religionen war der Tempel kein Rückzugsort von der Welt, sondern er war der Brückenkopf Gottes in die Welt hinein. Der Tempel war das Zeichen dafür, dass Gott, der Schöpfer, einen Anspruch auf die ganze Welt hatte und sie für sich selbst zurückerobern wollte. Und deshalb platzierte er seine persönliche Gegenwart in die Mitte. Und heilig sein bedeutete zu Gott gehörig. Der Tempel war also der Ort, zu dem Gott kommen und in dem er leben wollte. Gott lebte zwar irgendwo im Himmel, aber niemand glaubte, dass er wirklich weit weg ist, so wie andere Völker dachten, dass die Götter weit weg sind, weit distanziert und vielleicht hier und da mal die Erde berührten. Nein, die Juden damals glaubten nicht, dass Gott weit weg ist oder vielleicht nur zu einem Feiertag zu Besuch kam. Nein, im Gegenteil. Irgendwie auf eine Weise, wie es vielleicht für uns moderne Menschen gar nicht mehr vorstellbar ist heutzutage, wussten sie, dass der Tempel nicht nur das Zentrum der Welt war, sondern der Ort, an dem sich dauerhaft Himmel und Erde begegneten. Himmel und Erde liegen nicht weit auseinander, sondern sie überlappen sich so wie zwei Kreise, die eine, weil sie verbunden sind, Schnittmenge bilden. Und nun reitet Jesus als König nach Jerusalem ein und er übernimmt die Macht. Jesus trat Gottes lang geplante, ersehnte, befreiende und heilende Herrschaft an, wie im Himmel, so auf der Erde. Himmel und Erde kamen zusammen, aber eben nicht mehr länger im Tempel in Jerusalem. Der Ort, an dem Himmel und Erde zusammenkamen, war dort, wo Jesus war und in dem, was Jesus tat. Dort, wo Vergebung und Heilung geschah. Jesus verkörperte in seiner Person die reale Gegenwart Gottes. Jesus war sozusagen der Tempel auf zwei Beinen. Der lebendige, der atmende Ort, an dem Gott lebte. Und Jesus verhielt sich auch so, als ob er der Tempel in Person wäre. Und er tat Dinge, die diese Machtübernahme Gottes praktisch werden ließ. Und insofern müssen wir uns gar nicht wundern über diese krasse Aktion im Tempel, dass er dort die Händler raustreibt. Im Alten Testament wollte König David Gott zu Ehren einen Tempel bauen, ein Haus bauen. Und Gott deutete David schon damals geheimnisvoll an, dass er selbst seinem Volk ein Haus bauen würde. Der Tempel in Jerusalem sollte nur ein Hinweisschild sein auf die Wirklichkeit, die dann kommen würde. Und indem Jesus Gottes Präsenz verkörpert, war der Tempel als Hinweisschild überflüssig geworden. Und dazu kommt, der Tempel war missbraucht worden zum falschen Hinweisschild. So als würdet ihr, so als Schildbürgerstreich, nachts auf eine Kreuzung gehen und die Hinweisschilder verdrehen und in eine andere Richtung weisen lassen. So war der Tempel in die falschen Hände geraten und war ein Symbol für falsche Dinge geworden. Der Tempel war zum Beispiel das Zentrum, könnte man heute modern sagen, des Bankensystems geworden. Dort wurden Schuldenregister gepflegt und aufbewahrt. Das Erste, was damals Rebellen immer taten, war, den Tempel besetzen und diese Aufzeichnungen zu verbrennen. Gottes Haus und gleichzeitig der Ort der Aufzeichnungen aller Schulden, ein Ort, der also die meisten Menschen unter Anklage hielt und Forderungen an sie enthielt. Was würden wir als Bürger über so einen zentralen Tempel in Hamburg denken, wenn wir wüssten, dass ausgerechnet dieses Gotteshaus die Schulden aller Menschen festhalten würde? Während die obersten Priester, die dieses System am Laufen halten, in den Elbvororten in ihren Villen säßen? Und nicht nur das, der Tempel war auch ein Symbol geworden für die nationalistische Bewegung, die in der Vergangenheit viele Juden gegen die heidnische Unterdrückung zu Gewalt aufgestachelt hatte. Schlacht und Tempel, Gewalt und Tempel, das war jahrhundertelang zusammengedacht worden. Und nun kam Jesus auf einem Eselsfohlen und er verkörperte Gottes Gegenwart ausgerechnet als Friedenskönig. Und er weint, wenn du doch erkennen würdest, was zu deinem Frieden dient. Gewalt jedenfalls nicht. Viele wollten ihren König, aber nicht den wahren König sehen. Viele erkannten Jesus als König auch nicht, weil sie einfach in die falsche Richtung schauten. Jesus hatte schon als 12-Jähriger im Tempel, das wird uns in Lukas 2 berichtet, gesagt, dass er das Werk seines himmlischen Vaters tun müsse. Und als er, Lukas 4 überliefert das so, die Synagoge in Nazareth betritt, verkündet er in Bezugnahme auf den Propheten Jesaja, dass Gottes Geist auf ihm ruht, um Unterdrückte von jeglicher Gewalt zu befreien. Und dieser Bogen wird bei Lukas in Lukas 19 geschlossen, indem er die Händler aus dem Tempel vertreibt. Denn dieser Raum ist sein Raum. Jesus stellt Anbetung Gottes ganz neu wieder her. Und er predigt bis zu seiner Hinrichtung öffentlich im Tempel. Jesus kommt als König, als die Schnittstelle von Himmel und Erde. Jesus ist mehr als ein Kumpel, als ein Freund, als ein Liebhaber, als ein Helfer. Jesus ist Gottes konzentrierte Gegenwart. Jesus ist reine Anbetung. Und in dieser Gegenwart Jesu, da haben unsere eigenen Geschäfte und unsere eigenen Pläne keinen Bestand mehr. Mit Jesus können wir keinen Kuhhandel machen. Wollen wir Jesus heute und überhaupt als König haben, als König, der Gottes Gegenwart zu uns bringt? Wollen wir Jesus bloß am Sonntag oder auch als Alltag als unseren König haben? Wollen wir, dass unser Leben eine pure Anbetung wird? Wollen wir, dass Jesus so in unser Leben kommt, dass unser Leben so eine Himmelsschnittmenge wird? Und ist uns auch klar, dass wir uns vielleicht von manchem trennen müssen, was zu der Regierung Jesu nicht passt? Und zweitens, Jesus kommt als König, eine neue Zeit bricht an. Er eröffnet nicht einen neuen Raum alleine, sondern eine neue Zeit, eine erfüllte Zeit bricht an. Jesus ist der wahre Sabbat. Das erkläre ich gleich. Mit ihm kommt die wahre Befreiung. Die Juden zur Zeit Jesu und überhaupt alle, die sich mit der Bibel auseinandersetzen, merken, dass es einen speziellen Sinn für Zeit gibt, wenn wir Gottes Geschichte denken. Zeit bewegt sich dann auf einer Linie. Sie hat einen Anfang, einen Mittelteil und auch einen Schluss. Gott hat ein Ziel für seine geliebte Schöpfung und zielorientiert geht Gott mit der Geschichte auf dieses gute Ziel zu. Das ist anders als andere Zeitvorstellungen, wo alles zyklisch abläuft und sich alles wiederholt und ständig zum gleichen Punkt zurückkehrt oder sich am Ende alles in nichts auflöst. Nein, Juden wussten sich eingebunden als lebendiger Teil in Gottes große Geschichte, die er zu einem guten Ziel führen wird. Und als Gott seine Welt schuf, da ruhte er am siebten Tag. Gott hatte sich Himmel und Erde zusammen für sich geschaffen. als sein wertvolles Eigentum. So wie jemand von euch vielleicht ein Haus baut und wenn er seine Arbeit vollendet hat, dann einzieht. So zog Gott in seine Schöpfung ein. Man könnte sagen, die Schöpfung war zunächst, zuallererst sein Tempel, die Struktur, wo Gott wohnen wollte. Der siebte Tag der Ruhe ist nicht einfach bloß ein Ruhetag, weil Gott etwa eine Pause nötig gehabt hätte und außer Puste war. Dieser Ruhetag deutete prophetisch nach vorne auf ein Zeitalter, das kommen würde, wie ein Hinweisschild auf ein Zeitalter, dass Gottes eines Tages sein großes Ziel mit der Schöpfung vollenden würde. Und dann würde er sich mit seinem Volk Ruhe gönnen. Jeder Sabbat weist prophetisch auf diese Zeit hin. Wenn die heidnische Umwelt damals etwas wusste, und ich denke, das wissen auch heute alle von Juden und Christen, dass wir einen Tag der Woche einen Ruhetag halten. Die Römer mochten das für faul empfinden. Aber für Juden war das kein Zeichen von Faulheit, sondern sie sahen in diesem Ruhetag die Möglichkeit, die Zeit zu feiern, Gottes Zeit, die zusammenkommt wie eine Schnittmenge zwischen menschlicher und göttlicher Zeit. Indem die Juden ihren Sabbat und wir Christen unseren Sonntag feiern, schieben wir diese tägliche Abfolge von Aufgaben und Sorgen beiseite und treten in Gottes Zeit ein. Indem der ursprüngliche Sabbat gefeiert wurde, wird der große Sabbat am Ende der Zeiten, Gottes Erfüllung, die erfüllte Zeit in den Blick genommen und schon im Glauben vorweggenommen. Wenn der Tempel also der Raum war, in dem sich Himmel und Erde begegneten, in Jesus, dann war der Sabbat die Zeit, in der sich menschliche und göttliche Zeit überschnitten. Der Sabbat war für die Zeit das, was der Tempel für den Raum war. Und dieses Verständnis wurde durch die größeren Sabbatschemen auch noch gestärkt. Denn jedes siebte Jahr galt ja als das Jahr, in dem landwirtschaftliche Ruhe einkehren sollte. Und das siebenmal siebte, also jedes 49. Jahr, war das Jobeljahr, die Zeit, in der Sklaven befreit, Besitz zurückgeführt und Schulden erlassen wurde. Also das große Jahr der Befreiung. Und wenn wir ins Matthäusevangelium schauen, dann wird der Stammbaum Jesu in drei Gruppen zu jeweils 14, also 2 mal 7 Generationen zusammengestellt, also insgesamt 6 mal 7, sodass Jesus ausgerechnet am Anfang des Sabbats aller Sabbate erscheint. Das heißt, mit Jesus beginnt die Sabbatruhe, eine neue Zeit. Und ich denke, erst wenn wir das begreifen, dann merken wir das Schwergewicht in den Worten Jesu, wenn er seinen Dienst antritt mit der Aussage, die Zeit ist erfüllt. 6 Tage sind vorbei und jetzt komme ich. Und jetzt fängt der große Sabbat an. Eine neue Zeit, eine Zeit der Befreiung. Der Tag des Jubeljahrs, der großen Befreiung. Der Tempel, der Sabbat waren Hinweisschilder. Wenn wir nach Hamburg reinfahren, brauchen wir vielleicht ein Navi, um nach Barmbek zu kommen. Vielleicht brauchen wir Hinweisschilder nach Barmbek. Aber wenn wir in Barmbek sind, dann können wir unser Navi ausschalten. Dann brauchen wir auch keine Hinweisschilder, die gibt es auch gar nicht mehr, denn wir sind in Barmbek angekommen. Der Sabbat und der Tempel waren Hinweisschilder. Und jetzt ist Jesus da. Und wenn wir heute noch Sonntag feiern, als gute Tradition, dann feiern wir heute den Sieg Jesu, in den wir eingestiegen sind. Sein Werk der Neuschöpfung, seinen Sieg über Hölle, Tod und Teufel. Jesus ist der König, er ist der wandelnde Tempel. Er ist der siegreiche Sabbat, den wir feiern. Jesus kommt als König und damit ist ein neuer Raum für uns erschlossen. Eine ganz neue Zeit, eine erfüllte Zeit, in der wir leben können. Ein neues Programm können wir installieren. Ich denke, viele haben einen Computer und ihr müsst immer mal wieder gucken, dass ihr ein neues Programm installiert. Und jetzt gibt es das Gott ist an der Macht Programm. Und das ist zu installieren, seit Jesus gekommen ist. Und das bedeutet eine ganz neue Wirklichkeit. Jesus kommt als König. Drittens, neues Leben ist möglich. Gottes übernatürliche Wirklichkeit. Wer will denn noch schwimmen, wenn er auf dem Wasser gehen kann? Die Welt der Materie wurde von Gott, dem Schöpfer, geschaffen. Aber sie wurde nicht nur geschaffen, um seine Schönheit und Kraft zu zeigen, sondern Gottes Welt, die Welt der Materie, sollte ein Gefäß für seine Herrlichkeit sein. Dass Jesus als König einzieht, das nun bedeutet, dass Gott nun an der Macht ist. Seine Wirklichkeit ist jetzt real. An Karfreitag wird Jesus die Mächte entwaffnen, die bösen Mächte. Und ab Ostern transformiert er seine Welt. Und das sehen wir ja schon in seinen Heilungswundern, wie physische Materie verändert, verwandelt wird. Jesus demonstriert, dass die Schöpfung mit ihm unter einem ganz neuen Management steht. Also der tosende Sturm wird auf sein Wort hin still, das Wasser trägt ihn und die Auferstehung bildet den Höhepunkt von Verwandlung der Materie. Innerhalb unserer gegenwärtigen Welt, in der Materie endlich ist, kommen doch solche Wunder nicht vor. Da kann man nicht auf dem Wasser laufen und da hört ein Sturm nicht auf das, was irgendwer gebietet. Und da stehen auch keine mausetoten Leute auf. Aber Jesus kommt als König und nimmt seine souveränen Rechte, eine neue Wirklichkeit zu bringen, in Anspruch. Und er kommt, um seine neuen Schöpfung mit seiner Herrlichkeit zu erfüllen. Das heißt, Jesus macht einen ganz neuen Status möglich für diese Welt und für uns persönlich. Und die Wunder zeigen, die er tut, dass seine Neuschöpfung installiert ist, dass Verwandlung möglich ist, dass Zeit erfüllt ist und ein neuer Raum für uns zu betreten ist. Jesus kommt und die göttliche Wirklichkeit zieht ein. Ich denke, die Leute damals und auch wir heute sind auf der Suche nach einem Baumeister, der unser gewünschtes Lebenshaus baut oder vielleicht auch unser gewünschtes Gesellschaftsgebäude bauen soll. Aber Jesus ist der Architekt, der mit einem ganz neuen Bauplan kommt, mit dem wir alles bekommen, wonach wir uns sehnen, aber eben innerhalb eines ganz neuen Rahmens. Die Leute damals und ich denke auch wir heute, wir suchen eher einen Sänger, der das Lied anstimmt, was uns schon den ganzen Tag durch den Kopf geht. Die Melodie, die wir schon längst vor uns hinsingen. Aber Jesus kommt als Komponist und bringt ein ganz neues Lied, gegenüber dem unsere alten Melodien vielleicht gerade mal eine fade Hintergrundmusik sind. Jesus kommt als König, um Gottes Königreich zu installieren. Das hat er getan und er möchte das auch in unseren Herzen, in unserem Leben. Johannes schreibt, Jesus kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und das ist die Frage heute an uns, ob Jesus wirklich König sein darf in unserem Leben. Darf Jesus der Baumeister unseres Lebens sein? Wollen wir unsere Pläne zurückstellen und ihm vertrauen, dass seine Pläne die viel besseren sind? Darf Jesus der Komponist unseres Lebens sein? Sind wir bereit, seine Melodie zu singen mit unserem Leben? Oder sind wir als Gemeinde bereit, gemeinsam die Symphonie einzustudieren, damit die Klänge seines großen Konzertes durch unsere Gesellschaft klingen und viele animieren, einzustimmen? Jesus möchte unser leidenschaftlicher König sein. Er weint über Jerusalem und vielleicht weint er auch über dich und mich. Und es ist die Frage, berührt uns sein Kummer, den er über unserem Leben hat, an verschiedenen Punkten? Und lassen wir uns bewegen, wenn er uns zuruft, wenn du doch nur erkennen würdest, was dir Frieden bringt. Und er sagt uns heute wieder, nutz doch die Gelegenheit, die Gott dir bietet. Jesus vertreibt die Händler aus dem Tempel, weil er ein leidenschaftlicher König ist und er möchte auch die falschen Antreiber in unserem Leben austreiben, die falschen Motive, die falschen Interessen, mit denen wir uns Leben rauben. Jesus möchte jedes Joch in unserem Leben zerbrechen. Lassen wir das zu? Darf er der wahre König sein, der uns in den Raum der Gegenwart Gottes führt, der uns eine erfüllte Zeit schenkt und der möchte, dass wir in einer neuen Wirklichkeit leben und mit dieser Wirklichkeit rechnen. Sein königliches Angebot gilt heute. Das hat uns Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17 überliefert. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Alles ist möglich. Wenn wir heute neu in diesen Bund einsteigen, den Jesus uns anbietet, Jesus, der König, und wir ihn König sein lassen in unserem Leben und zur Bekräftigung vielleicht Abendmahl feiern und diesen Bund festmachen, dann dürfen wir das im Glauben ergreifen, dass wir neue Menschen sind, dass das der Status ist, den er uns gibt und dass Neues entstehen kann, aufkeimen kann in unserem Leben, dass das Alte vergangen sein darf. Was haben wir zu erwarten? Wir dürfen jeden Tag mit diesen Möglichkeiten rechnen, die Jesus uns schenkt. Rechnen wir jeden Tag mit Gottes Gegenwart, mitten in unserem Leben und ganz unmittelbar mit seiner machtvollen Gegenwart, dass sein Wille geschieht, nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erden in unserem Alltag. Gott regiert und er wird vollenden, was er begonnen hat. Und deshalb können wir getrost in die Zukunft sehen. Wenige Jahre nachdem Hitler entmachtet worden war, der von sich selbst ja dachte, er sei der Herr der Welt und den viele als neuen Messias gefeiert hatten, sagte Gustav Heinemann 1952 in Essen, lange bevor er Präsident wurde, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Jesus ist gekommen und er hat alles verändert. Und Jesus wird zum zweiten Mal wiederkommen. Und er wird alles vollenden. Und bis dahin können wir diese Königsmomente jeden Tag mit ihm teilen und hoffentlich austeilen an diese durstige Welt. Amen.